Wir dekantieren unsere Babys als sozialisierte Wesen. Als Alphas oder Epsilons. Als künftige Klärwerkskräfte oder künftige Direktoren von Brütern.
So klingt das in Aldous Huxleys Zukunftsdystopie Schöne neue Welt von 1932. Eine Welt, in der Menschen nicht in der Gebärmutter heranwachsen, sondern im Labor gezüchtet werden. Herangezogen, ohne freien Willen, in einem festgelegten Klassensystem, einer Diktatur, aus der es keinen Weg nach oben oder unten gibt. Alles ist von vornherein festgelegt. Mir ist damals beim Lesen ganz anders geworden. Ich fand diese Welt ganz schön gruselig und war froh, dass sie mir so weit weg erschien. Doch wie weit ist sie wirklich entfernt? Heutzutage, da können wir Schafe oder Hunde klonen. Im Labor haben Menschen die Chance, ihren Kinderwunsch zu erfüllen, wenn es auf natürlichen Wege nicht funktioniert. Und ich finde, zum Glück. Aber heute wird auch an embryonalen Stammzellen und Modellen geforscht, die einem menschlichen Embryo schon sehr, sehr ähnlich sind. Davon erhofft man sich einerseits einen medizinischen Durchbruch. Auf der anderen Seite gibt es viele Kritiker, die so etwas wie Menschenversuche fürchten. Deutschland verfolgt in Sachen Biomedizin einen besonders strengen Kurs. Manche sprechen sogar von einem Sonderweg. Was das mit unserer deutschen Geschichte zu tun hat, darum geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte. Ich bin Antran, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ich glaube, dass es in der Biologiegeschichte diese absolut bedeutende Zäsur gibt, als Mitte des 19. Jahrhunderts die Zelltheorie aufkam.
Das ist Andreas Bernhard. Er ist Kulturwissenschaftler und ihr kennt ihn vielleicht auch noch aus unserer Folge zur Reproduktionsmedizin. Er ist außerdem Autor des Buchs Kinder machen, hat sich also viel mit den Vorstellungen vom Beginn des Lebens beschäftigt und den ethischen Debatten drumherum. Eigentlich, da lehrt Andreas Bernhard an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Ich erreiche ihn aber in Kalifornien, wo er gerade als Gastwissenschaftler arbeitet. Die 9000 Kilometer und 9 Stunden Zeitverschiebung, die uns trennen, hört man leider auch ein bisschen in der Leitung. Was er mir aber erklärt, und das ist ja das Wichtige, die Zelltheorie und die Erkenntnis, wie menschliches Leben entsteht, ändert damals alles. In Wissenschaft und Gesellschaft.
Weil für diese ganzen ethischen Debatten und biomedizinischen Debatten heute ist, glaube ich, ein Einschnitt einfach grundlegend, dass man Mitte des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal das Gefühl hatte, man hat herausgefunden, dass Leben entsteht durch die Beteiligung von Zellen im Körper. Und in dem Moment ist sozusagen die Möglichkeit der Verdinglichung von Leben oder der Verdinglichung der Vorstellung, wie Leben entsteht, durch Zellen, die man sehen kann unter dem Mikroskop, möglich. Weil noch in den 1830er, 1840er Jahren haben die physiologischen Autoritäten in Deutschland zum Beispiel die Auffassung vertreten, dass Leben entsteht oder Zeugung entsteht, wenn im sexuellen Verkehr gewissermaßen die Frau in ihrem ganzen Blutkreislauf sozusagen imprägniert wird mit dem männlichen Zeugungsstoff. Und solange diese Vorstellungen maßgeblich waren, war die Vorstellung einer, sagen wir mal, Simulation oder Extraktion außerhalb des weiblichen Körpers von Zeugung undenkbar. Insofern würde ich sagen, die absolut maßgebliche, grundlegende Zäsur all der ethischen Probleme heute liegt darin, dass die Zelltheorie die Vorstellung der Entstehung von Leben verdinglicht hat.
Und was bedeutet Verdinglichen vielleicht auch im moralischen Sinne?
Es bedeutet, glaube ich, ein ganz elementares ethisches Problem, weil man nun sieht, was sozusagen vor dem Leben da ist. Ne? Also in den Vorstellungen bis zum frühen 19. Jahrhundert gab es keine Repräsentation von Leben, bevor das lebendige Wesen da war. Und wenn man jetzt Mitte des 19. Jahrhunderts sieht, aha, da gibt es sowas wie eine Eizelle, da gibt es sowas wie eine Samenzelle. In den 1870er Jahren hat man zum ersten Mal beobachtet, dass die Verschmelzung dieser Zellkerne sozusagen zum Leben eines neuen Lebewesens führt. In dem Moment, wo man das sieht, kann man es ja zum Beispiel auch zerstören einfach, ne? Oder kann man es simulieren im Reagenzglas oder kann man damit experimentieren. Und insofern glaube ich, dass die Verdinglichung der Entstehung von Leben durch die Zelltheorie ein ethisches Problem erzeugt hat, das es vorher nicht gab, weil davor war entweder kein Leben oder Leben. Ne? Und jetzt hat man das potenzielle, mögliche, werdende Leben in Form dieser Zellen, die man eben sehen kann, die man transferieren kann, die man zerstören kann. Und damit beginnen Chancen, aber auch Probleme. Ich habe ja für meine Forschungen immer wieder so Praktika gemacht bei IVF-Laboren oder so. Und das ist halt einfach schon eine unglaubliche Irritation, ne? Wenn man da durch dieses Mikroskop blickt und man sieht dann, wie jemand zum Beispiel an so einem 4 Tage befruchteten Embryo rumschneidet. Und einerseits, es ist halt kein Leben, es ist einfach ein Ding, was man unter dem Mikroskop sieht, die Eizelle sogar fast mit bloßem Auge. Es ist einfach irgendwas, was da rumschwimmt. Ja?
Es ist nicht lebensfähig in dem Zustand. Ne?
Es ist unbelebt. Ne? Aber die interessante Frage ist, wie muss man das sehen, wenn man weiß, dass im Zustand der Verschmelzung und der Befruchtung und der Implantation in eine Gebärmutter das Leben, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, mit Sicherheit entstehen wird. Ne? Das heißt, die absolut klare Potenzialität des Lebens, die in diesen Dingen steht, das ist die große ethische Komplikation.
Wie eine Eizelle von Säugetieren aussieht, das hat Karl Ernst von Baer 1827 zum ersten Mal gezeigt. Er hat eine schwangere Hündin seziert, auf der Suche nach einem befruchteten Ei. So hat er das damals zumindest beschrieben. Heute sprechen wir von der befruchteten Eizelle. Erst ohne Erfolg, aber dann stockt dem Forscher im Labor kurz der Atem.
Ich öffnete ein Bläschen und hob vorsichtig das Fleckchen mit dem Messer in ein mit Wasser gefülltes Urglas, das ich unter das Mikroskop brachte. Als ich in dieses einen Blick geworfen hatte, fuhr ich, wie vom Blitze getroffen, zurück. Denn ich sah sehr deutlich eine sehr kleine, scharf ausgebildete Dotterkugel. Ich musste mich erholen, ehe ich den Mut hatte, wieder hinzusehen, da ich besorgte, ein Phantom habe mich betrogen. Es scheint sonderbar, dass ein Anblick, den man erwartet und ersehnt hat, erschrecken kann, wenn er da ist.
Die Erkenntnis, wie menschliches Leben entsteht, also durch die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, ist ein wissenschaftlicher Durchbruch und verändert die Vorstellung vom Beginn des Lebens grundlegend. Wann genau fängt Leben an? Und ab wann ist es schützenswert? Mit der wissenschaftlichen Erkenntnis und den aktuellen Forschungsmethoden drängen sich ganz neue ethische Fragen auf, die 1991 in Deutschland mit dem Embryonenschutzgesetz besonders streng beantwortet werden.
Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer erstens auf eine Frau eine fremde, unbefruchtete Eizelle überträgt, zweitens es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt.
Über 30 Jahre ist dieser Gesetzestext alt. Der Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen hierzulande im Großen und Ganzen verbietet. Bis heute. Bevor wir hier noch weiter in die Geschichte eintauchen, müssen wir an der Stelle vielleicht noch mal ein paar Begriffe erklären, die bei so einem naturwissenschaftlichen Thema immer mal wieder aufploppen. Da haben wir Stammzellen. Die können sich zu anderen Zelltypen entwickeln. Alle Menschen tragen Stammzellen in sich. Allerdings haben sich die Stammzellen auf ein Ziel festgelegt, schon Monate bevor ein Mensch zur Welt kommt. Aus Stammzellen in der Leber können beispielsweise Leberzellen werden. Aus Stammzellen in unserem Blut Blutzellen, also weiße und rote Blutkörperchen und Blutplättchen. Anders sieht das bei sogenannten pluripotenten Stammzellen aus. Sie können sich in alle verschiedenen Gewebstypen verwandeln. Das macht sie für die Forschung besonders interessant. Und die Vorstellung ist ja schon verrückt. Wenn man aus einer pluripotenten Stammzelle irgendwann Herz- oder Nervenzellen im Labor züchten könnte, vielleicht gäbe es dann eines Tages sowas wie ein Ersatzteillager für Organe. Organspenden würden damit überflüssig. Vielen sehr kranken Menschen könnte so geholfen werden. Vielleicht könnten auch Querschnittsgelähmte geheilt werden. Oder Krankheiten, die heute noch den sicheren Tod bedeuten. Das klingt alles ja schön und gut. Allerdings, und jetzt kommt der Haken, diese pluripotenten Stammzellen kann man nur in einem ganz frühen embryonalen Stadium entnehmen. ungefähr 5 bis 6 Tage, nachdem Ei- und Samenzelle miteinander verschmolzen sind. Also genau dann, wenn menschliches Leben zwar noch ziemlich abstrakt ist, aber potenziell möglich. Dieser sogenannten Plastozyste, also dem abstrakten Zellhaufen, die pluripotenten Stammzellen zu entnehmen, heißt, den sehr frühen Embryo zu zerstören. Und genau hier startet die ethische Debatte im Prinzip. Darf man das? Darf man befruchtete Eizellen, sehr frühe Embryonen zerstören, um daran zu forschen und später vielleicht schwere Krankheiten zu heilen? Oder auch nicht? In den USA und Großbritannien ist es beispielsweise erlaubt, embryonale Stammzellen aus Blastozysten zu nehmen, die bei einer künstlichen Befruchtung entstanden sind, aber nicht mehr gebraucht werden, sozusagen überschüssig sind. In Deutschland ist dieser Weg verboten. Unvereinbar gegenüber stehen sich da die Freiheit der Forschung und die Menschenwürde. Zumindest bemängeln Kritiker, dass Grundlagenforschung nicht rechtfertige, potenzielles menschliches Leben zu zerstören. Und auch im Bundestag wird 1991 die Debatte geführt. So betont beispielsweise der damalige Bundesjustizminister Klaus Kinkel von der FDP.
Der Mensch darf nicht nur zum Objekt, zur reinen Forschungszielvorstellung werden. Diese Wertvorstellungen im Grundgesetz kollidieren natürlich mit anderen Wertvorstellungen, beispielsweise mit der Freiheit der Forschung. Und das ist ja nun hier in diesem von Ihnen angesprochenen Zusammenhang das Hauptproblem, dass es gilt, diese Wertvorstellungen gegeneinander abzuwägen, wobei im Zweifel die Wertvorstellung für das Leben und die Menschenwürde Vorrang haben müssen.
Also die Menschenwürde hat tatsächlich immer Vorrang. Unser gesamtes gesellschaftliches Leben, staatlich organisiert, hängt an der Menschenwürde. Sie zu schützen und zu achten, ist die Aufgabe aller staatlichen Gewalt und auch alle anderen, die in diesem Staat irgendwo Verantwortung tragen, haben sich an der Menschenwürde zu orientieren.
Das sagt Peter Dabrock. Er ist Professor für evangelische Theologie und war Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Die Debatte über Stammzellforschung hat er von Anfang an verfolgt. Er stimmt den Worten Kinkels zwar zu, gibt aber gleichzeitig zu bedenken.
Auf der anderen Seite stellt sich eben die Frage, wer ist ein Menschenwürdeträger?
Wer ist Mensch?
Wer ist Mensch? Und Sie haben jetzt das Embryonenschutzgesetz angesprochen. Das Embryonenschutzgesetz ist ja gar nicht unmittelbar für die Stammzellforschung erlassen worden, sondern war eine Reaktion des deutschen Staates auf die neuen Möglichkeiten der Fortpflanzungsmedizin insgesamt. Also nicht nur auf die Stammzellforschung bezogen, sondern auf die Fortpflanzungsmedizin. 1978 gab es weltweit das erste Retortenbaby. Und man hatte damals, und deswegen hat man das Gesetz erlassen, zum einen Angst, dass viel zu viele künstliche Embryonen erzeugt werden. Und man war eben vollständig der Auffassung, dass, oder sehr, sehr breit der Auffassung in den politischen Führungseliten und auch in den zivilgesellschaftlich relevanten Akteuren, sprich hier vor allen Dingen in diesen Fragen den Kirchen, die noch einen ganz anderen Einfluss hatten, als das heute der Fall ist, dass eben Menschenwürde von allem Anfang an, und das hieß eben mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, gegeben ist. Aus unserer heutigen Sicht ist eben einfach interessant, wie sehr wir noch in diesen Anfangsphasen in gewisser Weise eben nachvollziehbar doch ein sehr naturalistisches Menschenbild vertreten haben, das im Gefolge der Forschungen, die es auch in der Genetik, in der Genomik, in den ganzen systemtheoretischen Veränderungen der ganzen Biowissenschaften gegeben hat, heute so nicht mehr vertreten würden.
Also die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle als Beginn des Lebens und damit auch als Beginn des Menschseins und der Menschenwürde. Hat dieses Verständnis zum damaligen, aber vielleicht auch zum heutigen Zeitpunkt dazu geführt, dass 1991 eins der strengsten Embryonenschutzgesetze der Welt in Deutschland entsteht?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich zum einen der Hintergrund des Einflusses der Kirchen, insbesondere der katholischen Kirche, die dort noch mal viel stärker eine vermeintlich naturrechtliche Position vertreten hat.
Apropos katholische Kirche. Die vertritt einen festen Standpunkt. Das Leben beginnt mit der Empfängnis. Weshalb die katholische Kirche auch Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich ablehnt. Die seien unvereinbar mit ihrer Lehre. 1995, da hat der damalige Papst Johannes Paul II. Ausdrücklich erklärt, für die katholische Kirche
beginnt in dem Augenblick, wo das Ei befruchtet wird, ein Leben, das nicht das des Vaters oder der Mutter, sondern eines neuen menschlichen Geschöpfes ist, das sich eigenständig entwickelt. Es wird nie menschlich werden, wenn es das nicht von dem Augenblick an gewesen ist.
Auf die Rolle der Kirchen in der Biomedizindebatte kommen wir gleich nochmal zurück. In Deutschland ist diese Diskussion um Stammzellforschung aber noch von einem ganz anderen Thema geprägt und beeinflusst. Von unserer nationalsozialistischen Vergangenheit. Die Nazis haben nämlich unterschieden in für sie lebenswertes und sogenanntes lebensunwertes Leben. Was letztendlich zum Mord an Millionen Menschen geführt hat.
Und die Befürchtung, dass man hier möglicherweise eugenische Verfahren durch die Hintertür wieder salonfähig machen würde, das war eine große Besorgnis und auf der anderen Seite eben eine große Sorge, dass man menschliches Leben, was man glaubte, was uneingeschränkt Menschenwürdeträger sei, instrumentalisieren und vernutzen könnte. Das waren zwei Alarmmarker, die ganz stark an den Nationalsozialismus erinnerten. Und auch da galt das, was wir politisch in anderer Hinsicht heute gerade wieder hochhalten, nie wieder.
Über die menschenverachtende Pseudolehre der Rassenhygiene und Eugenik, den massenhaften Mord an Menschen mit Behinderung und psychischen Störungen im Nationalsozialismus, haben wir in der Folge zur Geschichte der Psychiatrie schon mal gesprochen. Hört da gerne noch mal rein. Aber nicht nur die Nationalsozialisten glaubten an Eugenik, sagt Kulturwissenschaftler Andreas Bernhard.
Es gibt natürlich aus unserer Perspektive, vor allem in Deutschland, sofort die höchst berechtigte Assoziation von eugenischen Maßnahmen und dem Nationalsozialismus. Aber das Interessante ist, wenn man sich mit der Geschichte der Eugenik beschäftigt, dass sie in den ersten Jahrzehnten eher von, könnte man jetzt sagen, politisch linker Seite, also von frühen sozialistischen und kommunistischen Perspektiven aus genutzt werden. Na, wenn man sich jetzt zum Beispiel mit der Frühgeschichte der Sowjetunion beschäftigt, das ist sozusagen der erste Staat, der eugenische Konzepte mit aufnimmt in die Bevölkerungspolitik. Es gab zum Beispiel in den 20er Jahren eine sogenannte Nobelpreisträger-Samenbank in der UdSSR, wo sowjetische Paare, die vielleicht gedacht haben, ihr Genpool als Paar ist nicht ideal, konnten sich an diese Samenbank wenden und dann konnten sie ihr Kind mit dem Samen eines sowjetischen Nobelpreisträgers zeugen. Das heißt also, bevor Deutschland eugenische Maßnahmen im nationalsozialistischen Regime erprobt hat, hatte diese Politik schon eine lange Geschichte und man könnte sagen, von beiden Seiten her, also sowohl faschistisch-nationalsozialistischer als auch sozialistisch-kommunistischer Seite her, ging es ja in diesen Staatentheorien um das Kollektiv. Ne? Und insofern ist in beiden Staatenformen dieses ähnliche Interesse an eugenischen Konzepten, sowohl positiver als auch negativer Art. Nur vor allem in den deutschen Diskursen seither hat natürlich, und wie gesagt, mit aller Berechtigung, hat natürlich der Einsatz der Eugenik und der Eugenik auch im Sinne von Massenmord, wie Sie sagen, diese Frühgeschichte überlagert. Es ist nur interessant, dass sozusagen zwischen den 1860er Jahren, als Francis Galton, ein englischer Anthropologe, im Grunde die Eugenik prägt als Konzept, bis in die 1930er Jahre 70 Jahre stattfinden, in denen die Eugenik eine sehr komplexe Geschichte hat.
Jedenfalls prägt die Erfahrung mit der nationalsozialistischen Diktatur, der ganzen menschenverachtenden Rassenlehre und der Vorstellung, es gebe so etwas wie lebensunwertes Leben, bis heute die deutsche Debatte über Embryonenschutz und Stammzellforschung.
Wenn man sich die politischen Diskussionen ansieht, die vor dem Embryonenschutzgesetz, das ja 1990 dann verabschiedet wurde, stattgefunden haben, dann war die deutsche Geschichte immer das absolut zentrale Argument dafür, dass man in der deutschen Gesetzgebung vergleichsweise sehr rigide sein muss. Und wenn man sich dann aber, was ich in meinen Forschungen getan habe, mal wirklich minutiös die medizinischen Quellen zur Zeit des Nationalsozialismus ansieht, zum Beispiel über Verfahren der Samenspende oder der beginnenden IVF-Forschungen, dann macht man eine ganz unerwartete Entdeckung. All diese Forschungen wurden nämlich extrem rigoros abgelehnt von der nationalsozialistischen Medizin mit einem antisemitischen Argument. Das seien so intellektualistisch-jüdische Zugänge zu Leben, die absolut zu verwerfen sind. Und das Hochinteressante ist, dass nach 1945, wie in so vielen Fällen, ne, wenn sozusagen auf schmähliche Weise Leute sich sozusagen reingewaschen haben, dass in der nationalsozialistischen Medizin genau das Gleiche passiert ist. Dann haben nämlich die Ärzte gesagt, naja, also wir waren schon immer gegen diese Experimente und wir waren schon immer gegen Samenspende zum Beispiel. Aber dann haben sie das Argument umgedreht und haben gesagt, weil man hat ja gesehen, wozu das geführt hat im Nationalsozialismus, und haben sich so reingewaschen. Das heißt also, auf der einen Seite, wenn man sich Institutionen wie den Lebensborn oder so ansieht oder die Massenermordungen von psychisch kranken Menschen, dann hat es natürlich im Nationalsozialismus extrem viel solche Maßnahmen gegeben, die natürlich dann eine besondere Sensibilität erfordert haben bei der Gesetzgebung. Aber das, was, glaube ich, völlig unbekannt ist, ist, dass der Nationalsozialismus selber extrem gespalten war darin, wie er zu all diesen Maßnahmen steht. Und viele Verfahren, wie zum Beispiel die Samenspende oder frühe Experimente mit In-vitro-Fertilisation, wurden extrem abgelehnt und auch eben mit antisemitischen Argumenten. Insofern ist es ein bisschen verzwickter, wenn man die Geschichte sich ansieht, aber gleichzeitig ist es völlig klar und logisch und berechtigt, dass mit der Erfahrung, die man in Deutschland hatte zwischen 1933 und 1945, ein viel größeres Augenmerk und eine viel größere Sorgfalt auf diese Fragen gelegt werden musste, wie sie dann im Embryonenschutzgesetz sich ja niedergeschlagen haben.
Besagtes Embryonenschutzgesetz von 1991 hat in Deutschland die Forschung an menschlichen Embryonen quasi unmöglich gemacht. Anderswo auf der Welt hat man da weniger Bedenken. 1998 zum Beispiel gelingt es dem amerikanischen Zellbiologen James Thompson erstmals, Stammzelllinien aus Blastozysten zu erzeugen. Das heißt, er kann aus einem Embryo fast beliebig viele Stammzellen nachzüchten, sie vermehren. Ein Durchbruch in der Forschung, der Hoffnung gemacht hat auf neue therapeutische Verfahren, beispielsweise in der Transplantationsforschung.
There's simply no other cell like it.
Wir können jetzt Fragen stellen, die wir uns vorher nicht stellen konnten. Und wir hoffen, dass sich auch Folgen für die Transplantationsmedizin ergeben. Ich sehe außerdem Potenzial für die Heilung einiger sehr spezifischer Erkrankungen. Was die Menschen aber verstehen müssen, es liegt noch viel Arbeit vor uns.
So Thompson 2004. Er gilt bis heute als Pionier der Stammzellforschung. In Deutschland beantragte erstmals der Wissenschaftler Oliver Brüstle Fördermittel für die Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen. Das war im Jahr 2000. Sein Ziel, Gehirngewebe mithilfe von Stammzellen zu regenerieren. Doch sein Antrag stieß damals auf einige Hürden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft leitete sein Anliegen nämlich direkt an die Politik weiter. Die sollte entscheiden, ob embryonale Stammzellen zu bestimmten Forschungszwecken zumindest importiert werden dürfen. Es ging dabei um mehrere tausend befruchtete Eizellen aus ausländischen Fortpflanzungskliniken, die dort nicht mehr gebraucht wurden. Hier hören wir Brüstle einmal selbst.
Die Gewinnung dieser Zelllinien ist natürlich mit einer ethischen Problematik verbunden. Schließlich werden diese Zellen aus befruchteten Eizellen entwickelt. Auf der anderen Seite muss natürlich gesehen werden, es handelt sich hier ausschließlich um solche frühen Embryonen, um solche Eizellen, für die keine andere Verwendung mehr vorgesehen bzw. möglich ist, die ansonsten weggeworfen würden. Ich denke, dies hebt die ethische Problematik nicht auf, aber relativiert sie doch.
Mich hat damals immer bewegt, dass ich einerseits gedacht habe, man muss wirklich menschliches Leben achten und schützen, von allem Anfang bis zu allem Ende. Und gleichzeitig habe ich gedacht, also ist doch irgendwie verrückt, da lagern Tausende, zigtausende von eingefrorenen Vorkernstadien, Embryonen im Kühlschrank und die werden nie implantiert werden und man soll mit denen nichts machen können. Das stimmt doch irgendwie auch nicht. Und dann habe ich nach einer Lösung gesucht, wie man diese zwei moralischen Ansprüche auf der einen Seite den Schutz von allem Anfang an und auf der anderen Seite die Benutzung von erkennbar nicht mehr zur Fortpflanzung einzusetzenden Embryonen verbinden kann.
Über die Haltung der katholischen Kirche haben wir ja gerade schon gesprochen. Die ist ziemlich absolut. Peter Dabrock steht als protestantischer Theologe mit seinen Zweifeln damals aber nicht allein da.
In der ersten Stammzelldebatte haben die beiden damaligen Vorsitzenden, einerseits der EKD und andererseits der Deutschen Bischofskonferenz, das legendäre Wort geprägt, zwischen sie würde in dieser Frage kein Blatt Papier passen. Und es waren trotzdem unterschiedliche Positionen. Johannes Paul II., damals ein sehr konservativer Papst, hatte quasi den Beginn des menschlichen Lebens mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle nahezu mit der höchsten Autorität seines Lehramtes versehen. In der evangelischen Kirche hatte der damals aufstrebende, aber noch nicht Ratsvorsitzende seiende Wolfgang Huber, der, glaube ich, größte Intellektuelle, den wir in der evangelischen Kirche in Führungspositionen je hatten, einfach gesagt, er meine, die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle sei die willkürärmste Position. Und das fand ich doch einen kleinen, aber feinen Unterschied, weil er damit direkt artikuliert hat, das ist nicht notwendig, dass man sagt, wenn ich von Anfang an schütze, meine ich Ei- und Samenzelle, sondern Ei- und Samenzelle, das ist eine naturwissenschaftliche Aussage. Und wenn ich sage von allem Anfang an, dann ist das eine ethisch kriteriale Aussage. Und das wird miteinander zusammengeführt. Und wenn man so etwas zusammenführt, dann ist das ethisch nicht ohne. Da kommt man leicht in so einen Fehlschluss hinein, dass man vom Sein auf das Sollen schließt. Und das darf man in der Ethik eigentlich nicht.
Damals, als es um die Vorschläge des Hirnforschers Oliver Brüstle ging, da gab es eine heftige öffentliche Debatte über die Frage, wann menschliches Leben beginnt und wie schützenswert es zu welchem Zeitpunkt sein soll. Die Fronten und Konflikte waren so heftig, dass Brüstle und seine Familie zwischenzeitlich sogar Polizeischutz brauchten.
Unser Gesetz erlaubt eine künstliche Befruchtung nur, um eine Schwangerschaft herbeizuführen. Genau dafür werden aber diese befruchteten Eizellen nicht mehr benötigt. Die Frage ist doch, was wird mit ihnen passieren? Ist es dann nicht doch vertretbar?
Sagen wir doch, wir verzichten auf den Aufbau eines Forschungszweiges, der zwangsläufig auf der Indienstsetzung des ungeborenen In-vitro-Embryo basiert.
Und Sie können sich das gar nicht mehr vorstellen, aber es war tatsächlich so, dass in der ersten Hälfte von 2001 diese Fragestellung die politischen Seiten, nicht nur irgendwie die Wissenschaftsseiten der großen deutschen Zeitungen, und es gab ja gar nicht Social Media und andere Dinge, fanden wirklich die zivilgesellschaftlichen Debatten in diesen Zeitungen statt, täglich das Thema Stammzellforschung rauf und runter traktiert hat. Auf dem Kirchentag in Düsseldorf ist spontan, weil die Kirchentage werden immer Jahre vorher vorbereitet, ist spontan eine Messehalle zu dem Thema, damals mit Wolfgang Clement, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und dem damals jung aufstrebenden Stammzellforscher Oliver Brüstle, organisiert worden. Und dann sind spontan 6.000 Leute in die Halle gekommen und da musste die geschlossen werden. Ja, und zwar noch mehr vor der Halle. So hat das die Leute, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja, so hat das die Leute bewegt.
Wenn wir keinen Unterschied mehr machen zwischen einem Menschen, der Möglichkeit zur Geschichte hat und der einen besonderen Schutz, den ich auch ernst nehme, einer befruchteten Eizelle im Tiefkühlbehälter der Reproduktionsmedizin, wenn ich das alles gleichsetze, wenn hier an diesem Pult dauernd von Töten geredet wird, was ist das für eine kategoriale Gleichsetzung?
Menschliches Leben beginnt mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Das ist für mich der Fixpunkt in der heutigen Debatte. Und das ist für mich begründet in der christlichen Verantwortung vor Gott.
Das hier ist ein Ausschnitt aus der Tagesschau vom 30. Januar 2002.
Für viele Biowissenschaftler scheint klar, Grundlagenforschung an menschlichen embryonalen Stammzellen ist für den medizinischen Fortschritt unerlässlich. Doch bei der Entnahme der Zellen zerstören die Forscher den 4 bis 7 Tage alten Embryo. Genau das macht die Forschung so heikel.
Genau an diesem Tag kommt es zu einer Entscheidung. Der Bundestag stimmt für die teilweise Liberalisierung des Embryonenschutzgesetzes. Hier hört ihr den damaligen Bundestagsvizepräsidenten Rudolf Seiters von der CDU.
Der Antrag mit dem Titel »Keine verbrauchende Embryonenforschung, Import humaner embryonaler Stammzellen grundsätzlich verbieten und nur unter engen Voraussetzungen zulassen« hat im zweiten Abstimmungsgang die erforderliche Mehrheit erhalten und ist damit angenommen.
Deutschland erlaubt also unter strengen Bedingungen den Import von embryonalen Stammzellen aus dem Ausland. Und zwar in einem neuen Gesetz, dem sogenannten Stammzellimportgesetz. Heißt für Oliver Brüstle, sein Forschungsvorhaben kann starten. 2003 erhält er dafür die benötigten Stammzellen und heute dann leitet er an der Uni Bonn das Institut für rekonstruktive Neurobiologie. Für mich bleibt da aber eine gewisse Doppelmoral. Während es weiterhin verboten bleibt, embryonale Stammzellen aus Deutschland zu nutzen, ist es aber okay, wenn diese bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aus dem Ausland kommen? Bis heute? Klingt ja für mich erstmal nach einem faulen Kompromiss.
Es war ein Kompromiss. Und die beste Art, einen Kompromiss zu diskreditieren, ist ja immer, dass man ihn dann faul nennt. Und, und im Wesen des Kompromisses liegt ja immer, dass es irgendwie knirscht. Keiner ist zu 100% zufrieden und jeder hat einen Grund zu sagen, eigentlich ist es nicht richtig. Ja?
Aber war er doch richtig, Ihrer Meinung nach?
Er war ein aus meiner Sicht akzeptabler Versuch, der nicht gescheitert ist, um auf der einen Seite hochrangige Stammzellforschung zu ermöglichen und gleichzeitig den zu diesem Zeitpunkt noch sehr starken Druck gewichtiger gesellschaftlicher Kreise, den Lebensschutz auch des In-vitro-Embryos ganz hoch zu halten, miteinander auszubalancieren.
Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen und fragen, haben die Kritiker nicht trotzdem einen Punkt, wenn sie monieren, die Gefahr sei groß, wenn man diese Gesetze aufweicht, dass das Leben so an Wert verliere?
In der Tat, da erinnere ich mich jetzt wirklich als Zeitzeuge daran, war einer der Basso Continuo dieser Debatte, dass wir hier symbolisch über die Würde und den Rang der Schwächsten in der Gesellschaft sprechen. Und wenn wir den In-vitro-Embryo nicht mehr schützen, wir bald den Menschen mit Behinderung an den Kragen gehen. Und was mich damals auch schon irritiert hat, das hat damals der Soziologe Wolfgang Vandendale in verschiedenen Studien aufgezeigt. Und ich finde immer, wenn man irritiert wird, ist das moralisch und ethisch immer spannend. Der hat gezeigt, dass wir zwei gegenläufige Tendenzen haben. Am Anfang des Lebens, er hat das knallhart so formuliert, haben wir Selektion. Das haben wir einerseits mit Blick auf den In-vitro-Embryo und das haben wir zum anderen eben auch im Umgang mit Diagnosen von Trisomie 21 beispielsweise, wo wir doch eine sehr, sehr hohe Abbruchsrate haben. Und auf der anderen Seite erleben wir aber auch in Längsschnittstudien, dass der Respekt und die Anerkennung von Menschen mit Behinderung zunimmt. Und das passt eben nicht in dieses Bild. Mache ich da ganz am Lebensanfang einen Spalt die Tür auf, dann ist kein Halten mehr. Also das, was wir in der Ethik schiefe Ebene-Argument nennen, Slippery Slope, hat sich, und wir sind jetzt ja 30 Jahre weiter, hat sich, oder 35 Jahre sogar weiter, hat sich einfach nicht bestätigt. Und gegen diese Empirie müssen die Verfallstheoretiker einfach anargumentieren. Und ich sehe nicht, dass sie es können.
für mich ist das Interessanteste und auch Verstörendste an den jüngeren biomedizinischen oder biopolitischen Tendenzen, dass bestimmte Forschungen, bestimmte Entscheidungen so stark wie nie angewendet werden, aber nicht mehr im Kontext eines autoritären politischen Staates, sondern auf individuelle Weise. Ne?
Noch einmal der Kulturwissenschaftler Andreas Bernhard.
Und das wäre im Grunde, wenn ich sozusagen die Diskussion dazu für mich selber auf einen Punkt konzentrieren müsste, der für mich am interessantesten ist, dann wäre das wahrscheinlich der, ne? Dass wir, sagen wir mal, in einem Land wie Deutschland 2024 sehr, sehr weit weg sind von einem autoritären Staat mit der Bevölkerungspolitik des frühen Kommunismus oder des Nationalsozialismus, aber dass wir die bevölkerungspolitischen Elemente und Verfahren, die aus dieser Zeit stammen, auf der individuellen Ebene so rigoros wie nie anwenden, aber sie haben keinen direkten bevölkerungspolitischen Impetus mehr. Ne? Das ist einfach Sache des einzelnen Paares, die zum Beispiel ein absolut gesundes Kind bekommen wollen.
Die Frage, wann menschliches Leben beginnt, wann man ihm Würde zuschreibt und das Motiv des Nie wieder nach der NS-Diktatur, die führen im gesellschaftlichen Diskurs über Biomedizin immer wieder zu hitzigen Debatten. Wie beurteilt Peter Dabrock, dass in Deutschland die Geschichte so viel Einfluss auf Gesetze hatte?
Ich glaube, dass jedenfalls bis heute, man merkt, es bröselt aber auch, im kulturellen Gedächtnis den Gedanken des Nie wieder.
Was ja kein schlechter Gedanke ist.
Der kein schlechter Gedanke ist. Und ich glaube, dieses kulturelle Gedächtnis hat hier auch Auswirkungen auf die Biopolitik der mittleren Bundesrepublik Deutschland gehabt. Auch da gab es einen Sonderweg, von dem ich tatsächlich auch meine, auch retrospektiv betrachtet, dass er eben für eine gewisse Zeit seine Berechtigung gehabt hat.
Sie sagen, ganz bedächtig, zu seiner Zeit hat dieser deutsche Sonderweg, so wie Sie ihn bezeichnen, seine Berechtigung gehabt. Da höre ich aber gleichzeitig auch ein kleines Hadern heraus. Verhindert die deutsche Geschichte insofern auch einen offenen Diskurs über Stammzellforschung?
Ganz wichtig ist, dass man aus einem selbstkritischen Hadern und ein Nachdenken über Nebeneffekte keine moralische Überheblichkeit aufbaut. Und das war oft der Vorwurf, der die deutsche Biopolitik von innen und außen getroffen hat.
Jetzt springen wir noch mal weiter, denn seit Anfang der 2000er ist ja auch einiges passiert. Man kann mittlerweile aus Gewebszellen totipotente Zellen erzeugen und auch Embryoide, also Embryonenmodelle aus Stammzellen, die Embryonen zwar sehr ähnlich sind, aber sich nicht zu einem eigenständigen Organismus weiterentwickeln können. Vor welchen neuen ethischen Fragen stehen wir denn heute?
Ja, ich glaube, das, was Sie angesprochen haben, ist der Proof of Principle dafür, dass man nicht mit dieser Plattenthese Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ist der Beginn der Menschenwürde argumentieren kann. Das führt dazu, wenn das, was Sie gerade an verschiedenen Möglichkeiten angesprochen haben, man weiterdenkt, kann man de facto mit technischen Verfahren aus jeder Schuppe, aus jeder Haarzelle eine totipotente Zelle machen, die dann angeblich direkt ein Menschenwürdeträger ist. Daran sieht man, da stimmt einfach vorne und hinten nicht.
Nur kurz zur Erklärung. Totipotente Zellen, das sind Stammzellen, aus denen nicht nur die ganzen verschiedenen Gewebstypen entstehen können, so wie bei pluripotenten Stammzellen. Aus totipotenten Stammzellen kann sich ein ganzer Mensch entwickeln.
Das war einer der Gründe, warum ich meine Position auch geändert habe und wirklich gesagt habe, ja, von allem Anfang an soll die Menschenwürde für menschliches Leben gelten, aber menschliches Leben ist menschliches Leben nur in der Umgebung seiner Entwicklungsfähigkeit und das setzt meines Erachtens eben tatsächlich erst mit der Einnistung der befruchteten Eizelle in der Gebärmutterschleimhaut ein, denn dort erst werden bestimmte biologische Mechanismen in Gang gesetzt, die dazu beitragen, dass sich dieser Mensch als Mensch überhaupt erst entwickelt. In der Petrischale stirbt einfach die befruchtete Eizelle nach wenigen Tagen ab. Und Das sind eigentlich die Herausforderungen, dass wir viel stärker vom Kontext her betrachten müssen. In welchem Kontext haben wir welche Verantwortung, statt einfach so ein pseudonaturalistisches Modell zu vertreten? Und das wird eben auch dazu führen, dass wir auch bei weiteren wissenschaftlichen Entwicklungen immer wieder schauen müssen, haben wir hier welche Form der Verantwortung und nicht mehr in so ein Schwarz-Weiß-Muster abgleiten.
Und nicht in Extrempolen.
Genau.
Trotzdem halten wir ja bis heute an über 30 Jahre alten Gesetzen teilweise vollständig fest. Verhindern diese alten Gesetze und vielleicht auch das Festhalten an der unumstritten schrecklichen deutschen Geschichte den Fortschritt in Wissenschaft und Medizin auf und vielleicht auch lebensrettende Maßnahmen bzw. Erkenntnisse in der Forschung?
Ja, wenn man nüchtern ist, wird man einfach sagen müssen, nee, das ist nicht so, weil einfach ein Großteil der Forschung einfach in Deutschland gar nicht mehr stattfindet. Ja, es ist eher nur eine Frage, ob wir in Deutschland uns an den internationalen Konsortien, das sind ja in der Regel immer internationale Konsortien inzwischen, beteiligen wollen oder nicht beteiligen wollen. Und ich glaube, da können und müssen wir uns ehrlich machen und tatsächlich sagen, dieses alte Gesetz, wie wir es so haben, ist nicht mehr zeitgemäß, und zwar nicht nur aus wissenschaftlichen, sondern eben, wie ich es auch gerade angesprochen habe, auch aus ethischen oder aus politischen Gründen. Und vor allen Dingen hat die Geschichte gezeigt, gerade wenn man am Nie wieder auch festhält, man muss nicht befürchten, wenn man hier den In-vitro-Embryonen einen anderen moralischen Status zuerkennt, dass man dann gleichzeitig das Leben von Menschen mit Behinderung gefährdet. Das ist einfach nicht der Fall. Auch da gilt es zu differenzieren und mehr Differenzkompetenz zu zeigen. Und wenn wir das insgesamt haben, moralisch abrüsten und trotzdem verantwortungsvoll handeln, ich glaube, dann sind wir auf einem besseren Weg, als wenn wir einfach uns in alten naturalistischen Gräben, die dann auch nur noch nach Schwarz-Weiß argumentieren, festsetzen.
Weniger Schwarz-Weiß, mehr Differenzierung und Kontext. Das ist Peter Dabrocks Haltung heute, auch nach seinen Erfahrungen im Deutschen Ethikrat. Seine Position heute hat sich über Jahrzehnte entwickelt, gerade wegen der deutschen Geschichte, eben weil das Thema so heikel ist. Und womöglich ist diese Debatte noch längst nicht abgeschlossen, auch wenn die Wissenschaft rasend voranschreitet, mit oder ohne deutsche Beteiligung. Dank geht in dieser Folge an unsere beiden Experten Peter Dabrock und Andreas Bernhard. Recherchiert hat Maximilian Brose, Produktion und Regie Tim Baumann, Redaktion Monika Dittrich. In der nächsten Folge geht es dann um Kolonialismus, den Holocaust und die Frage, ob es hier einen neuen Historikerstreit gibt.
Der Begriff Historikerstreit, den würde ich auf jeden Fall einklammern. Erstens mal, weil er jetzt nur männlich konnotiert ist. Das sind nicht nur Männer, die da diskutieren, und sind es eben auch nicht nur FachhistorikerInnen, sondern also aktivistische Gruppen spielen eine große Rolle. Inzwischen ist es eine sehr viel breitere Diskussion.
Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Genauso wie über eine positive Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Oder Feedback direkt an unsere E-Mail-Adresse derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Antran, und wenn ihr jetzt immer noch nicht genug habt von der Wissenschaft, dann lege ich euch die neue Staffel von Deep Science ans Herz. Den Podcast habe ich in allen Staffeln durchgebinged und geliebt, und dieses Mal, da haben sich die Kollegen aus der Wissenschaftsredaktion ganz besonders heißes Überthema für die Staffel ausgedacht, nämlich die Frage, wie man den Planeten retten kann. Hier eine kleine Kostprobe.
Hörtipp. Ich bin Sophie Stiegler und das ist Deep Science, der Wissenschaftspodcast. In dem tauchen wir ab in die Tiefen der Forschung. In unserer dritten Staffel geht es um nicht weniger als das Überleben des Planeten. Die Arktis schmilzt, Wälder werden zu Wüsten, Korallenriffe sterben. Und wir müssen retten, was zu retten ist.
What happens in the Arctic doesn't stay in the Arctic.
In 5 Folgen erzählen wir die Geschichten von Menschen, die fest daran glauben, dass sie mit ihrer Idee den Zusammenbruch der Ökosysteme noch aufhalten können. Aber funktionieren die auch? Wer rettet die Erde? Die neuen Folgen von Deep Science gibt's in der DLF Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.